Ich lese die Verse 14 bis 25 aus dem 8. Kapitel der Apostelgeschichte. Es ging ja zuvor darum, dass die Gläubigen in Jerusalem erneut verfolgt worden sind nach der Steinigung des Stephanus, dann in die Umgebung vertrieben wurden und dort anfingen, das Evangelium zu verkündigen. Auch war unter ihnen Philippus und er verkündigte in Samarien das Evangelium und viele wurden gläubig. Gerade wenn wir von Verfolgung sprechen, ist ja auch in der Öffentlichkeit, in der Zeitung auch ein Inserat erschienen darüber, dass zum Schluss des Ramadan, das ist also der Fastenmonat der Moslems, die IS angekündigt hat per Flugblatt in Jerusalem, dass bis zum 18. dieses Monats die Christen Jerusalem verlassen sollten. Denn wenn sie das nicht tun, dann würden sie abgeschlachtet werden. Man beginne im arabischen Viertel, Shuafat und dann in Beit Hanina und dann sei die Grabeskirche dran. Und auf dem Handzettel ist dann das Bild abgebildet von den 25 knienden syrischen Soldaten in Palmyra, die dann enthauptet wurden. Also es muss ja nicht dazu kommen, aber wir dürfen auch an die Gläubigen, die Brüder und Schwestern denken, die dort in Jerusalem und Umgebung gefährdet sind. Man hat sich das vorgenommen. Am 18. ist also der Fastenmonat ja zu Ende und dann will man zur Tat schreiten. Das ist die IS, das ist nicht der allgemeine Moslem, sondern eben diese militante Gruppe, mit der wir es ja jetzt in der letzten Zeit sehr häufig zu tun haben. Auch in Jerusalem gleich am Anfang gab es also Verfolgung. Das Evangelium von Jesus Christus wollte nicht angenommen werden. Ich lese nun diese Verse. Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, welche, da sie hinkamen, beteten sie über sie, also über die gläubig gewordenen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen Christi Jesu. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Da aber Simon sah, also der Zauberer, dass der Heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt mir auch die Macht, dass so ich jemand die Hände auflege, derselbe den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum, dass du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du wirst weder Teil noch Anrecht haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens. Denn ich sehe, dass du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass der keins über mich komme, davon du ihr gesagt habt. Sie aber, da sie bezeugt und geredet hatten das Wort des Herrn, wandten sich wieder um gen Jerusalem und predigten das Evangelium vielen samaritischen Ortschaften, Flecken oder Dörfern genannt. Es ist also immer eine große Freude, wenn Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören und dann daran glauben. Viele hören es, aber sie glauben nicht daran. Sie lehnen es ab. Und diese Freude war auch bei Philippus groß, dass er merkte, da gibt es viele Menschen, die hören zu und sie nehmen das irgendwie in Gedanken auf. In Samarien wurde also das Evangelium laut und verkündet durch die, die versprengt worden sind unter der Verfolgung. Unter der Predigt von Philippus, der ja ein Armenpfleger war, und das ist auch eine geistliche Assoziation. Den Armen sollte er zur Seite stehen und hier diente er auch den einfachen und armen Menschen. Und da dieser Predigt wurde sogar der gläubig, glaubte an diese Worte, der vorher mit Okkultismus, mit Zauberei das Volk bezaubert hatte, nämlich dieser Simon. Doch eines können wir feststellen anhand des Textes und haben es uns auch schon gesagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen, sind zugleich auf dem Weg ins Himmelreich. Man kann Herr, Herr sagen und kann doch im Abseits leben, nicht gesandt durch Jesus Christus, nicht durch den Heiligen Geist befähigt, sondern aus menschlicher guter Meinung. Das sagte ja der Herr auch in Matthäus 7. Ich lese uns das mal in diesem Zusammenhang. Da spricht er in Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, die da Herr, Herr sagen, die glaubten den Worten, die gesagt worden sind. Aber die werden nicht alle ins Himmelreich kommen, sondern diejenigen, die den Willen Gottes tun, die nicht nur Herr sagen und meinen, Gott irgendwie aus eigener Kraft dienen zu können, sondern die befähigt werden, das, was Gott will, auch tun zu können. Und diese Befähigung liegt nicht im Menschen schlechthin, sondern sie liegt in der Gabe des Heiligen Geistes. Denn viele werden sagen, Herr, wir haben ja in deinem Namen sogar geweissagt, wir haben Teufel ausgetrieben, wir haben viele Taten getan in deinem Namen. Und der Herr sagt, nein, ich habe euch noch nie erkannt. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass durch meinen Geist, so will der Herr sagen, ihr meinen Willen tut, nicht ihr versucht, mir angenehm zu erscheinen. In der Reaktion und Handlungsweise dieses Simon, von dem wir gelesen haben, wurde ja offenbar, dass sein Herz nicht rechtschaffen ist. Da pulsiert einfach auch nicht der Wille Gottes in ihm. Seine Gedanken, sein Verstand ging auf die Botschaft vom Kreuz ein. Aber sein Herz blieb frei davon und leer. Das wird uns hier einfach berichtet, um deutlich zu machen, viele können zuhören, sie können glauben, aber das heißt noch lange nicht, dass sie wirklich zu Gott gehören. Ja, da war ja eine große Gruppe. Die ließen sich sogar taufen. Auch Simon wurde getauft, aber er gehörte nicht dazu. Und vielleicht andere auch nicht. Das ist jetzt ein Beispiel, dass viele sich, ich will es mal flach sagen, dem Ritus der Taufe unterziehen, aber gar nicht zu Jesus gehören. Manche als Kleinkind werden zur Taufe gebracht, andere als Erwachsene. Aber das ist noch nicht das Ausschlaggebende, dass man jetzt zu Jesus gehört. Sondern es muss dazu kommen, dass die Befähigung in den Menschen hineingelegt ist, den Willen Gottes zu tun. Sein Herz, also des Simons Herz, blieb unberührt. Wir lasen, dass er gesehen hat, dass die Apostel, die von Jerusalem gekommen sind, die Hände auflegten und dann empfingen die Leute, die da bereit waren, den Heiligen Geist. Und er sagt, ich will auch Macht haben. Da spielte also noch etwas anderes eine Rolle in seinem Herzen als der Glaube an Jesus allein. Ich möchte auch Macht haben, etwas zu tun, den anderen die Hände aufzulegen, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Ich gebe euch sogar Geld dafür, gebt mir die Macht. Petrus sagte dann aber, du solltest verdammt werden mit deinem Gelde, weil du glaubst, man kann selber etwas für Gott tun und du könntest dir das erkaufen. Jesus ist allein die Veränderung unserer Herzen und dazu ist er gekommen. Er ist nicht gekommen, um einfach zu sagen, nun glaubt mal an mich und tut mal was für mich, sondern ich bin gekommen, dass eure Herzen von Grund auf verändert werden. Sonst könnt ihr nicht angebunden sein an den lebendigen Gott. Schon in Sprüche 23 heißt es ja Vers 26, dieser Ausspruch, wir kennen ihn. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich will nicht dein Geld, ich will nicht deine Sprüche, ich will dein Herz. Ich will nicht dein Kopf, sondern dein Herz. Ja, darum geht es. Den Kopf, den kann man noch Gott geben. Aber der Kopf macht nicht das, was Gott will. Aber wenn das Herz Gott gehört, der Sitz unseres Willens, dann vollführt er etwas, was ihm gefällt. David erkannte das auch schon und sprach, ja, das sind ja alles prophetische Worte, die auch uns angehen, in Psalm 51, als er Buße tat nach seinem Ehebruch. Und da bat er ja in Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Ein reines Herz. Er glaubte doch an Gott. Aber er merkte, er braucht ein reines Herz und einen dadurch neuen gewissen Geist. Er braucht einen Geist, der dieses Herz bestimmt. Nicht? Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Gib mir ein neues Herz. Auch durch den Propheten Hosea sprach ja Gott zu dem Volke Israel, das immer wieder neu geleitet werden sollte, weil es ja ein Dienstvolk war. Und aus diesem Dienstvolk sollte ja der Erlöser für die ganze Welt kommen. Und ist auch gekommen. Da sprach er dann, sie bekehren sich, sprach er dann zu dem Nordreich Ephraim, aber nicht recht, nicht recht. Sie schauen zugleich, und so können wir das in den Versen 10 bis 15 von Hosea 7 lesen, nach den materiellen Vorteilen. Mal nach Ägypten, mal nach Assyrien. Was könnt ihr uns geben? Wir können doch da Kompromisse machen, ein paar Verhandlungen führen, damit es uns gut geht. Ihr bekehrt euch zu mir, sagt ja, aber nicht richtig. Ihr sucht euren materiellen Vorteil in dieser Welt und nicht bei mir, dem lebendigen Gott. Der Heilige Geist kann euch noch nicht leiten. Nur wo es da zur Innewohnung des Heiligen Geistes bei den Bekehrten, deswegen sprechen wir von Bekehrung und Wiedergeburt, kommt, kann das Werk Jesu, das Werk des ewigen Heils und der Heilung der Seele beginnen und fortschreiten bis zur Vollendung. Der Apostel Paulus hatte das auch kennenlernen müssen. Vorher war er ein Verfolger und später schrieb er an die Gemeinde zu Ephesus, wir sollen bewegt werden im Herzen durch den Heiligen Geist, bis dass wir alle heranwachsen zu einerlei Glauben und einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Das heißt, wir sollen durch die Kraft Gottes wachsen können, in das Wesen Jesu umgestaltet werden können, was wir nicht aus uns bewerkstelligen können. Die Leute dort in Samarien waren also bekehrt, getauft, aber sie hatten keinen Motor in sich, der diese Umwandlung vornehmen konnte. Darum mussten erst die Apostel, die dazu bevollmächtigt waren, nach Samarien kommen, um hier dieses Werk Gottes in denen, die bereit waren, zu vollenden. Gehorsam gegen den Willen Gottes des Vaters ist wichtig. Das bewirkt der Heilige Geist. Das Machtstreben im Leben des Simon war noch nicht gebrochen. Das gehört nicht in das Wesen des Heiligen Geistes. Wir haben ja auch Beispiele von den Jüngern, wie sie vor Pfingsten gehandelt haben. In Samarien, in diesen Gebieten, wo jetzt das Evangelium angenommen worden ist, zum Beispiel in Lukas 9, 52 und weitere, wo es darum ging, dass Jesus mit seinen Jüngern durch diese Gegend zog. Und dann suchten die Jünger Übernachtungsmöglichkeiten und fanden keine. Man lehnte sie ab, weil sie keine Samariter waren, weil sie Juden waren aus Jerusalem. Und dann sagten die Jünger, Jakobus und Johannes, wenn du das willst, dann sage einfach nur, wir wollen, und dann lassen wir Feuer auf diese fallen. So wie es Elia tat. Das machen wir dann auch, wie es Elia tat. Aber Jesus sprach dann zu ihnen, nein. Wisst ihr denn nicht, zu welchem Geist, welchen Geistes Kinder ihr seid? Ihr sollt auf dieser Seite stehen, zu retten, nicht zu zerstören. Denn des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten. Da, an diesem Werk sollt ihr stehen. Sicher haben sie mit den Schultern gezuckt, ja, wie geht denn das? Elia hat das, ja, wollen wir eigentlich auch. Die Samariter, die wollen ja gar nicht, dann machen wir die einfach platt. Nein, ihr seid dazu berufen, zu retten. Das ist das Wesen Jesu. Allerdings dazu braucht ihr den Heiligen Geist, sonst schafft ihr das gar nicht. Ihr wollt immer nur zerstören. Ihr wollt Macht haben. Das wollte Jesus hier sagen. Aber das ist nicht der Weg der Nachfolge Jesu. Später an Timotheus schrieb auch der Apostel Paulus, 1. Timotheus 6, 5 bis 7, da gibt es welche, die meinen, dass Gottseligkeit ein Geschäft ist, ein Gewerbe ist, ein Beruf ist, den man händeln kann nach menschlicher Meinung. Das ist falsch, sondern es geht nur um die Meinung Gottes. Das mussten hier die Samariter lernen und das sollte der Simon lernen und das sollten alle lernen, die das mitkriegten. Es geht nur um die Sache Gottes, was er wirkt. So sagte ja schon Maria bei der Hochzeit zu Kana, als es da an Wein gebrach, und dann die Frage aufkommt, was machen wir jetzt? Dann sagte Maria, was er euch sagt, das tut. Und das ist das, was ihr nicht versteht. Er wird euch was sagen, ihr versteht es nicht. Weil ihr es nicht in euch habt. Ihr könnt es nicht bewerkstelligen. Ihr müsst seine Anweisung haben. Ihr müsst sein Wort haben. Und ihr müsst die Kraft haben, sein Wort umzusetzen. Sonst sagt ihr einfach nur Herr, Herr, aber ihr lauft am Ziel vorbei. So bekehrten sich also Menschen, um unter Christus ein sorgloses Leben führen zu können. Das meinte der Apostel Paulus nämlich, dass da etliche sind, die meinen, Gottseligkeit ist ein Gewerbe, ist ein Geschäft. Man kann also gut mit den Christen mitleben. Die sind ja barmherzig. Und da können wir ja gut einfach mit essen, trinken und alles Mögliche und können vielleicht sogar noch verdienen. Hier ist aber gesagt, dass nicht Geld, materielle Güter den Vorrang haben, sondern im Reiche Gottes zählt Gehorsam. Gehorsam. Petrus sagt zu dem Simon, tu jetzt Buße. Das war absolut daneben, was du gesagt hast und du musst Buße tun. Gehorsam ist wichtig. Wir haben ja auch Beispiele im Alten Testament, wo zum Beispiel der Naeman aus Syrien, der Feldhauptmann, nach Israel geschickt worden ist, weil er am Aussatz krank war. Er hatte eine reiche Ausstattung mitgebracht, wenn ihm dort geholfen werden konnte. Nicht ein jüdisches Mädchen hat gesagt, also in Israel würdest du bestimmt gesund werden, da ist ja ein Prophet. Und dann reiste er tatsächlich nach Israel, kam ja erst zu dem König Israels, der ihm aber doch nicht helfen konnte. Und dann geriet er an den Elisa. Und der Elisa schickte seinen Boten und sagt, ja, du musst dich 7-mal im Jordan untertauchen. Dann wirst du gesund. Wir lesen ja dann 2. Könige 5, dass er sich eigentlich erstmal weigerte. Wir haben doch viel bessere Wasser in Syrien. Warum muss ich da extra nach Israel kommen und mich in dem Wasser untertauchen? Kann ich doch zu Hause bleiben. Denn die Knechte sagten aber zu ihm, na ja, wenn er etwas Großes von dir gefordert hätte, hättest du es doch getan und mach doch das Kleine auch mal. Ja, das, was du vielleicht nicht verstehst. Er tat es und wurde rein. Und jetzt wollte er natürlich Elisa belohnen. Er wollte ihm viel Geld und Gold geben und Kleider geben. Und was sagte Elisa? Nein, ich will nichts, geh hin in Frieden. Es geht hier nicht um Geld und Gold, sondern es geht um Glaube an den lebendigen Gott. Und das sagte er Naaman, ja, jetzt, ich glaube, es gibt keinen anderen Gott außer den in Israel, der so etwas tut. Und ich will auch daran festhalten, ja, und das ist wichtig. Elisa nahm nichts, aber dann gab es seinen Diener Gehasi. Der hat gesagt, nein, man muss doch auch mal was nehmen und fordern. Und der rannte hinter den Naaman her und sagte dann und log und sagte, jetzt sind gerade zwei Prophetenschüler gekommen, du kannst mir doch wenigstens zwei Feierkleider geben und ein Zentner Silber. Naja, Naaman sagt, na wieso, dann nimm doch gleich zwei Zentner Silber und zwei Feierkleider. Und dann zog der damit ab. Elisa kriegte das aber mit und sagte, was hast du da getan? Worum ging's dir? Dass der Mann erkennt, dass Gott allmächtig ist, oder ging's dir um das Geld? Und weil es dir um das Geld ging, wirst du den Aussatz haben dein Leben lang. Das war die Konsequenz. Ja? Das ist ein Beispiel, worum geht's dir denn? Und so auch in Samarien, dem Simon, ging es um Macht. Er hatte vorher Macht über die Menschen, jetzt wollte er neue Macht haben. Oder denken wir daran, wie Saul, der doch so gesegnet worden ist, der aus dem Stamme Benjamin gerufen worden ist. Gar nicht mal aus dem Königsstamm Juda, sondern er kam aus dem Stamm Benjamin und er wurde zum König gesalbt. Und er war eigentlich froh darüber. Er kam ja aus einer ganz schlichten, armen Familie. Er konnte keinen Reichtum vorweisen, so wie es ja heute die Leute, die an die Regierung wollen, müssen. Die kommen meistens aus einem reichen Hintergrund, bringen dann was mit und dann haben sie auch das Sagen. Aber er hatte nichts. Er wurde erhoben aus dem Staube und bekam Anweisungen. Anweisungen, was er nun zu tun hat. Der Geist Gottes wollte ihn in diesen Gehorsam leiten. Und er bekam auch die Anweisung, die Amalekiter zu vernichten mit allem, was sie haben. Und dann lesen wir in 1. Samuel 15, dass er zurückkam von dieser Schlacht, brachte den König Agag mit und brachte alles mit, was in seinen Augen gut aussah. Die Tiere, die gut gestaltet waren, brachte er mit. Ja, die anderen, die nicht so gut waren, die hat er getötet oder töten lassen. Aber was so nach seinem Sinn gut war, brachte er alles mit. Und dann hieß es ja, solltest du das nicht alles verbannt haben? Ja, ich wollte doch Gott, deinem Gott, opfern. Und dann bekam er diese Antwort, das zählt nicht. Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist das, was Gott dir sagt und dich dazu befähigt zu tun. Das andere, das brauchen wir nicht. Und somit verlor er sein Königtum, weil er glaubte, bestimmen zu können, was besser ist und wollte sogar Gott ehren damit. Hier sollte also auch in Samaria gleich deutlich werden, es geht nicht um die Meinung der Menschen, sondern es geht um das, was Jesus Christus in dem Einzelnen vollführen will. Durch Geld und irdische Güter erlangt niemand eine besondere Stellung im Reiche Gottes. In der Welt ja, aber im Reiche Gottes nicht. Sondern da ist entscheidend, dass Jesus das Herz besitzt. Und er wendet sich sonderlich zu denen, die geistlich arm sind. Wir lesen das zum Beispiel ja auch schon in der Bergpredigt, Matthäus 5, wo Jesus sagt, selig sind, die da geistlich arm sind. Denen gehört das Himmelreich. Oder Vers 6, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, die sollen satt werden. Der Apostel Paulus hat das später auch aufgegriffen in 1. Korinther 1 und sagt ja, was töricht ist, was schwach ist vor der Welt, was unedel ist, was verachtet ist, was da nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, weil er das gebrauchen kann. Da ist keine Gegenwehr da. Und das soll uns auch immer wieder zeigen, dass wir nicht Gott Vorschläge machen dürfen, was er zu tun hat, sondern wir dürfen bitten, Herr, zeige uns deinen Weg. Zeige uns deine Steige, zeige uns deinen Willen, dass wir tun durch deinen Geist, was dir gefällt. Also Gehorsam ist das Erste, was hier deutlich gemacht werden sollte. Und dann die Veränderung des Wesens. Ja, du bist bekehrt, du bist getauft, aber du musst ein verändertes Wesen kriegen. Der Heilige Geist ist es allein, der diese Veränderung in dem Menschen vornimmt. Er wirkt Bescheidenheit, Demut, Dienstgesinnung, Hilfsbereitschaft und vor allen Dingen Liebe zu Gott und dem Nächsten. Das wirkt nur der Heilige Geist. Ich weiß das aus dem eigenen Leben, wie schnell man also auch Front machen kann dem Nächsten gegenüber. Weil man sich irgendwie beleidigt fühlt oder angegriffen fühlt. Das ist nicht der Heilige Geist, Front machen. Das ist niemals. Das bin ich dann. Der Heilige Geist will, dass wir lieben. Auch im Leiden. So wie Jesus vom Kreuz herab gebetet hat, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Ja? Obwohl er durch diese Leute dann stellvertretend für uns, kann ich sagen, angenagelt und verspottet worden ist. Ach, vergib ihnen. Das sind Liebesworte. Mitten im Leid. Das kann nur der Heilige Geist. Und darum war es so wichtig, dass auch die Leute in Samarien das empfingen. Denn die Frucht des Geistes, so steht es auch in Epheser 5, Vers 9, ist Gütigkeit, Gerechtigkeit, ist die Wahrheit. Das ist die Frucht des Geistes, die Wahrheit. Und das ist das Wesen Jesu selbst, der im Herzen des Einzelnen Raum gewinnen will. Weil nur er, im Heiligen Geist verklärt, das Richtige in den Gläubigen bewegen kann. In Johannes 16, Vers 14 steht, dieser selbe Geist, der Heilige Geist, er wird mich verklären. Mich. Er wird in euch das tun, was ich bin. Das tut der Heilige Geist. Denn von dem Meinen wird er's nehmen. Ein drittes, der Heilige Geist beginnt die Veränderung in die Gesinnung Jesu hinein und dann wirkt er weiter zur Tat. Zunächst muss die Gesinnung da sein, dann kann erst die Tat kommen, nicht umgekehrt. Denn wenn die Gesinnung nicht verändert wird, bleibt es bei der alten menschlichen Tat. Die neue Tat kann nur durch die neue Gesinnung entstehen. Hier sagte Petrus jetzt zu Simon, bei dir hat ja noch gar nichts richtig begonnen. Bei dir ist Menschliches. Andere hätten Beifall geklatscht. Ja, das ist doch wunderbar, dass du das auch willst. Ja, ist ja, schau mal, wie feurig der ist. Der möchte auch die Gabe haben, den anderen die Hände aufzulegen, dass sie den Heiligen Geist kriegen. Ist doch herrlich. Was sagt Petrus? Dein Herz ist voll bitterer Galle. Da ist gar nichts herrlich. Ja, die Worte klangen vielleicht gut. Und in den Ohren der Menschen klingt das vielleicht auch gut, was jemand so alles vorhat. Ich will doch Gott dienen. Nein, bittere Galle. Das Herz muss jetzt verändert werden. Es ist Ich-Bezogenheit da drin und nicht Christus-Bezogenheit. Denn der Heilige Geist, den du empfangen solltest und den die anderen auch empfangen haben, richtet den Blick immer von der Person, der eigenen Person, weg, hin auf Christus. Da geht es nicht mehr um mich, da geht es nur noch um meinen Herrn. Und hier verstehen wir, was dann auch später in den Briefen des Apostel Paulus geschrieben ist, wie in Römer 12, Vers 2, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist das Erste. Damit ihr dann prüfen könnt, erst dann könnt ihr es ja tun, was da sei der gute, wohlgefällige, vollkommene Gotteswille. Was ist überhaupt Gottes Wille für mein Leben? Manche fragen das ganz ehrlich und sagen, ich weiß es noch nicht. Das ist gut, diese Frage. Ich empfinde sie sehr als gut, als wenn sie sagen würden, ja doch, ich bin ja ein Christ, ich weiß schon Bescheid. Dann kann man darüber reden und darüber beten und sagen, wie wir in diese Gemeinschaft mit dem Herrn kommen, dass sein Wille sich offenbart. Das ist auch wichtig. Gottes Wille soll erkannt werden. Das heißt also, ein Jünger Jesu, der ja sich Christ nennt, sucht in allem nur noch den Vorteil Gottes in seinem Leben. Den Vorteil Gottes. Und das bedeutet dann, gesegnet zu sein. Wer den Vorteil Gottes in seinem Leben sucht, ist ein gesegneter Mensch. In einem Beispiel habe ich gelesen, dass ein Prediger nach einer Evangelisation ja nun seinen Urlaub mal antreten wollte. Er hatte sich dann schon verabschiedet von den Freunden und hat seine Koffer gepackt und wollte sich am selben Abend noch aufmachen, in den Urlaub zu fahren. Dann plötzlich ein Telefonat. Ein Mensch war da dran und wollte dringend ein Gespräch. Natürlich kam zunächst erstmal Entschuldigung, ich habe jetzt Koffer gepackt, ich muss hier reisen, geht ja nicht und geht nun. Aber am Ende dieses Gespräches sagt er, komm, wir reden. Und dann kam dieser Mensch. Das heißt, da wurde also die Sache Gottes vorgezogen, das eigene dahingestellt und das Gespräch mit dieser fremden Person ergab, dass sich diese Person bekehrte und gläubig wurde, ein Christ. Denn diese Person war kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Ja, das war eine große Freude. Viel besser als jeder Urlaub. Weil Gottes Sache den Vorrang hatte. Alles andere durfte zurückgestellt werden. Oder denken wir an das biblische Beispiel von Zachäus, Lukas 19. Wir kennen das, ich muss das nicht alles vorlesen, nicht, dass Zachäus ein Gewissen hatte, was ihn sehr belastete. Er hatte gehört, dass Jesus Christus die Seele gesund macht, den Menschen hilft. Und als Jesus durch Jericho ging, sah er Zachäus auf einem Baum sitzen und sagte, komm hernieder, ich will in dein Haus einkehren. Zachäus war ein Zöllner, ein Betrüger. Die Leute murrten, wie kann der zu so einem Menschen reinziehen? Es geht um Gottes Sache. Deswegen habe ich den Zachäus runtergeholt. Und was passierte als Folge, als Jesus in das Haus kam und mit Zachäus sprach? Da wurde eine Umwandlung sichtbar. Er gab die Hälfte seiner Güter den Armen und wenn er jemand betrogen hat, wollte es vielfältig zurückgeben. Das war die Folge. Wie kann der da einkehren bei dem? Es geht um Gottes Sache, um das veränderte Herz. Jesus Christus, und das ist das größte Vorbild diesbezüglich, er löste sich zu unseren Gunsten, um die Sündentilgung am Kreuz auf Golgatha für uns vorzunehmen, von seinem physischen Leben. Er löste sich davon. Obwohl er gesagt hat in Johannes 10, ich kann das freiwillig tun, ich kann es auch lassen, ich löse mich von meinem Leben für dich, freiwillig. Gottes Sache hat Priorität. Die Sache des himmlischen Vaters. Wir fragen uns natürlich, warum wurde der Heilige Geist an dieser Stelle hier in Samarien in dieser Form gegeben, dass die Apostel von Jerusalem kommen mussten, um die Hände aufzulegen. Philippus konnte das nicht. Und dann bekamen die, die bereits getauft waren, den Heiligen Geist. Es ist deswegen unterschiedlich gegeben, an unterschiedlichen Stellen, damit deutlich wurde, dass es immer der lebendige Gott ist, der hier beschenkt und nicht ein Mensch. Denn zu Pfingsten versammelten sich ja zu Jerusalem viele Gläubige und sie bekamen plötzlich, die waren noch nicht mal alle getauft, den Heiligen Geist. Sie haben nichts dazu getan. Gott gab ihn. Er ist der Geber und Erfüller seiner eigenen Verheißung. Das sollten Sie merken. In Hesekiel 36, 27 sprach ja der Herr, ich will euch meinen Geist geben. Ich will das machen. Und das sollte deutlich werden. Er hat's gemacht. Wir haben nichts dazu getan. Wir haben gewartet darauf. Aber er hat's gemacht. Und im Haus des Cornelius sollte Gleiches erkannt werden. Als Petrus später zu Cornelius gerufen worden ist, dem römischen Hauptmann und seinen begleitenden Leuten, da fiel der Heilige Geist während der Predigt des Petrus ohne Zutun der Menschen auf die Anwesenden. Das sollte ein Zeugnis sein der Gnade Gottes über die Heiden. Denn das musste ja Petrus und Johannes auch erstmal lernen. Gott ist nicht angewiesen auf die Erstlinge, die den Heiligen Geist bekommen haben, sondern er ist der Geber des Heiligen Geistes und er gibt es den Heiden genauso. Das sollten sie lernen. Und das hat Petrus dann gelernt. Sagt er, ja, nun erfahre ich das mit der Wahrheit, dass das so ist. Gott selber gab es den Juden und er gibt es auch selber den Heiden. Und in Samarien wurde die Gabe des Heiligen Geistes durch das Auflegen der Hände der Apostel Petrus und Johannes gegeben, damit deutlich würde, dass diese Gnade des Heils Gottes nicht nur dem auserwählten Volk Gottes Israel gegeben ist, sondern auch durch dieses Volk zu den Heiden kommen sollte. Das ist eine Bestätigung dessen, was Jesus dort in Samarien der Samariterin gesagt hat. Das Heil kommt von den Juden. Es kommt von den Juden. Das heißt deswegen, die Substanz der Gemeinde, das hat sich ja nichts verändert. Die Gemeinde ist ja die Fortführung dessen, was verheißen wurde, dem Volke Israel. Und alles andere kommt da hinein, auch die Heiden mit hinein. Das sollten Sie also merken, dass dieses Wort, was Jesus da gesagt hat, sich auch erfüllt. Sie, die Apostel, kamen von dem berufenen Volk, durch das Gott arbeitete, um alle Menschen zu segnen. Später der Apostel Paulus, als er dann durch die Lande zog und in Ephesus ankam, fand er ja auch Menschen, die waren getauft, die glaubten an Gott. Und er fragte, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Na dann, nein, sagten sie. Worauf seid ihr getauft? Nicht? Das steht dann geschrieben in der Apostelgeschichte. Ja, wir sind getauft auf die Taufe der Buße. Ja, das genügt nicht. Ihr müsst umgeändert werden. Du kannst getauft sein auf die Taufe der Buße. Du musst den Heiligen Geist haben. Und dann ließen sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und dann legte Paulus die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Heiden und Juden in der Diaspora, also die Gemeinden bestanden ja aus Heiden und Juden, sie sollten wissen, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat, sondern selig machen und zum Segen für alle Völker setzt und setzen wird. Das griff ja der Apostel Paulus dann auch im Römerbrief deutlich auf, weil er ja bemerkte, dass da vielleicht auch solche waren wie der Simon, die das Heft an sich reißen wollten unter den Heiden. Halt, hoppla, nein, nein, so ist das nicht. Sondern er sagt dann in Römer 11, Vers 1 und 2, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Ich bin ja auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr denn nicht, was die Schrift sagt von Elia? Wie er tritt vor Gott wider Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet, haben deine Altäre zerbrochen, ich bin doch ganz allein übrig geblieben. Was sagt ihm der Herr? Ich habe mir übrig lassen 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also geht es auch jetzt zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind, nach der Wahl der Gnade. Das heißt, die Substanz bleibt weiterhin das Gefäß Israel, das gläubig gewordene Israel. Gott hat hier nicht etwas abgebrochen, was Neues begonnen, sondern eine Weiterführung. Deswegen auch in Vers 25 und 26 dieses Kapitels im Römerbrief. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel nur zum Teil widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das sind Worte, die nach Pfingsten gesagt worden ist. Denn schon im Alten Testament wurde durch die Handlung der Handauflegung auch der Heilige Geist vermittelt. Zum Zeichen, dass sich Gott an die, die Vollmacht bekommen haben, gebunden hat. Er selber ist die Vollmacht. So wurde zum Beispiel Josua, vielleicht habt ihr es auch gelesen, in 5. Mose 34,9, durch die Handauflegung des Mose bekam er den Heiligen Geist, die Ausrüstung. Mose wurde gesegnet durch Gott und Gott sagt, jetzt segne ihn weiter. Es kommt alles von Gott. Josua, du kannst das Volk nicht ins Land führen, das schaffst du nicht. Du brauchst die Gabe des Heiligen Geistes. So bekennt sich also der Herr zu den Verheißungen und Vollmachten, die er selber verheißen hat seinem Volk Israel, die auch dann auf die Heiden übergehen sollen und alle zusammengeführt werden sollen. Mit anderen Worten, dasselbe Werk, das Gott durch Israel wirkte, geht weiter. Kein neuer, sondern der verheißene Segen geht weiter. Mit Recht sprachen ja auch nach der Reformation viele, dass das Neue Testament nur eine Erfüllung des Alten ist. Es ist nicht neu. Ja, manche denken, das ist was ganz anderes, das ist ja neu. Nein, das ist die Erfüllung. Es geht also weiter. Gott selbst ist ja der Geber des Segens, der Verheißung. Er ist der Geber des Heiligen Geistes und gibt diesen Geist mit und ohne Zeichen der Handauflegung durch die oder eben selber die Vollmacht zum Leben bekommen haben. Hier wurde also Petrus und Johannes extra von Jerusalem geholt, dass sie im Namen Jesu diesen Dienst vollführten. So wie einst auch in 4. Mose 11 die 70 Ältesten den Heiligen Geist durch den Geist, den Gott gegeben hat, der auf Mose ruhte, weitergeleitet hat. Alle Bekehrten, das können wir aus diesem Abschnitt auch sehen, brauchen den Heiligen Geist zum richtigen Handeln vor und für Gott. Jeder Gläubige wird von dem Heiligen Geist in ein neues Leben geführt, wie es der Herr auch in Johannes 3 sagt. Er sagte, es sei denn, dass du von neuem geboren wirst, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst die Gabe des Heiligen Geistes. In dem Gläubigen wohnt der Geist, dessen Gegenwart sein Leib, und das schreibt dann auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, etwas ganz Neues macht aus seinem Leib, nämlich ein Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel, dass euer Leib ein Tempel ist des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes? Das heißt, und ihr seid nicht mehr euer selbst, setzt er hinzu. Deswegen, es gibt auch nur eine Taufe mit dem Heiligen Geist, aber eine mehrfache Erfüllung. Petrus und Johannes, die den Schlüssel zur Gemeinde unter Juden und Heiden bekommen hatten, bekamen auch den Schlüssel zur Schau über die Werdegänge in dieser Zeit und das Ende. Wir denken daran an Matthäus 16, wo der Herr sagt, du sollst die Schlüssel zu Petrus des Himmelreichs haben oder zu Johannes. Was sagt, willst du Petrus denken, wenn ich will, dass Johannes so lange bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Johannes hat die Offenbarung gekriegt. Petrus und Johannes stießen quasi die Tür des Evangeliums zu Juden und Heiden auf durch die Kraft des lebendigen Gottes. Zum Schluss Simon, dieser ehemalige Zauberer, der erkannte seine Not, die Not seines unerlösten Herzens, unveränderten Herzens. Und er tat das einzig Richtige. Er sagt, betet für mich. Das darf nicht so bleiben. Ich darf nicht wieder meiner eigenen Person verfallen. Betet für mich, dass ich doch in der Gegenwart des Herrn bin. Petrus sagt, tu Buße, ordne dich ein, ordne dich unter, dann wird es auch gut werden mit dir. Und im Vers 25, das ist mir auch so sehr wichtig geworden, steht ja geschrieben, dass die beiden Apostel, Johannes und Petrus, wieder zurückgingen nach Jerusalem. Was kann uns das sagen? Das sagt uns, dass auch im Blick auf die Gläubigen in Samarien die Segnungen Gottes im Heiligen Geist von Zion ausgingen. Und diese Segnung Gottes in dem Menschen wieder zurückkehre nach Zion, zum himmlischen Jerusalem. Deswegen, sie gingen zurück nach Jerusalem. Davon, wo es ausging, kehrt es auch wieder zurück. Alles muss wieder zu Gott zurückkehren, in sein ewiges Reich. Aber auch nur dort, wo sein Geist Raum gewonnen hat. Soweit zu diesem Abschnitt hier in der Apostelgeschichte. Auch für uns gilt das heute nach wie vor.